Triggerwarnung. Und zwar wird es jetzt um Sexarbeit gehen.
Wir sprechen heute mit Tamara Solidor. Vielen Dank fürs Gespräch. Du bist schon ziemlich lange als Sexarbeiterin tätig. Und wahrscheinlich hat sich in diesen vielen Jahren deine Tätigkeit auch irgendwie verändert und professionalisiert. Du hast eine Website, du hast irgendwie einen Blog, du schreibst ganz viel. Du verrichtest ja quasi nicht nur die Arbeit im klassischen Sinn, sondern du bist ja auch super aktiv, was deinen Beruf in der Öffentlichkeit angeht. Und engagierst dich im Berufsverband fürs erotische und sexuelle Dienstleistungen. Magst du uns vielleicht mal erzählen, was das genau ist oder was du da machst?
Also der Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen e.V. ist ein Berufsverband, der sich rein aus aktiven bzw. ehemaligen Sexarbeitenden zusammensetzt. Und der engagiert sich für die Stärkung von Rechten und für die Gleichstellung von sexarbeitenden Menschen mit anderen Berufszweigen. Und das ist tatsächlich sehr viel politische Arbeit, das ist sehr viel Netzwerkarbeit, das ist ständige Kommunikation mit der Außenwelt sozusagen. Und dort bin ich zuständig für das Generalsekretariat, für die Finanzen und seit letztem Jahr auch für den Notfallfonds. Das ist so die aktivistische Arbeit, die ich dort auch mit einer halben Stelle bezahlt bekomme.
Magst du nochmal vielleicht darauf eingehen, für Leute, die das vielleicht jetzt nicht so genau auf dem Schirm haben, was genau das für Rechte sind, die ihr fordert oder wo ihr nicht gleich behandelt werdet mit anderen Berufszweigen? Und ihr seid ja, also ihr organisiert euch ja jetzt nicht gewerkschaftlich, aber wäre das ein Ziel?
Wir organisieren uns nicht gewerkschaftlich, das ist richtig. Wir haben bei Verdi zum Beispiel angefragt, ob es eine Option gäbe, dass man da unterstützt wird. Diese Option gibt es laut Verdi nicht, was ja auch schon eine Aussage ist, dass es offenbar einen Berufszweig gibt, den man da nicht unterstützen möchte. Wir denken da schon öfter darüber nach. Es gibt auch in Berlin eine erste Bewegung von der FAU, die sich damit beschäftigt. Also es gibt da schon Entwicklungen, die in die Richtung gehen, dass man sich auch gewerkschaftlich organisiert. Aber das steckt tatsächlich noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Und das hängt einfach auch damit zusammen, dass ja viele Menschen in der Branche sich Aktivismus auch nicht leisten können. Ja. Das muss man sich ja auch sowohl zeitlich wie finanziell als auch von der Outing-Gefahr her leisten können. Und wenn wir da jetzt gerade beim Thema Outing-Gefahr sind, das ist eben so, dass ich als Sexarbeiterin jetzt zum Beispiel beim Elternabend nicht unbedingt sagen kann, ja, hier, ich bin Sexarbeiterin. Das würde sehr komisches Augenbrauen heben, im besten Falle, wenn nicht gar Tumult im schlimmsten Falle hervorrufen. Das geht weiter bei Dingen, die ich zum Beispiel auf Ämtern beantragen möchte, auch gerade jetzt während der Corona-Situation, dass mir selten auf Augenhöhe und mit Wohlwollen begegnet wird. Das geht weiter bei Sexarbeitende dürfen zum Beispiel kein Blut spenden. Warum? Und so geht die Litanei weiter und weiter. Also es gibt sehr viele Regelungen, die unserer Branche auferlegt werden, die es in keinem anderen Berufszweig gibt. Und das ist ja Reproduktion von Stigmatisierung.
Wahrscheinlich geht es da auch viel drum bei eurer Arbeit, oder? Dass ihr sagt, sexarbeitende Menschen haben irgendwie eine Stimme und wollen darüber sprechen, was sie tun. Und nicht, dass immer über sie geredet wird?
Ja, genau. Das ist eines der Kernpunkte überhaupt, dass mit uns gesprochen wird und nicht über uns. Wenn Menschen über Lebens- und Arbeitswelten entscheiden, die sie niemals persönlich kennengelernt haben, kann nichts Gutes dabei rauskommen. Und das hat wirklich ganz viel zum einen damit zu tun, wie grundsätzlich in der Gesellschaft und zwischenmenschlich mit Sexualität und Körperlichkeiten umgegangen wird. Und es hat auch damit zu tun, dass Menschen abgesprochen wird, eigene Entscheidungen für ihr eigenes Körperleben treffen zu können. Wir haben da ein ganz großes Vorurteil uns gegenüber, wenn man das jetzt mal so nennen will, weil tatsächlich die wenigsten Menschen sich mit sexarbeitenden Menschen auseinandersetzen und auch nicht müssen. Also das ist wirklich, das Kernthema ist eigentlich der Umgang mit Sexualität. Und der ist meiner Meinung nach sehr bedenklich. Und es hat damit zu tun, dass man einfach nicht bereit ist, zuzuhören, wenn sexarbeitende Menschen reden. Und da auch mal davon abzusehen, dass man eigene moralische Wertigkeiten als Richtlinie anlegt. Denn das ist grundlegend verkehrt. Für manch einen ist es völlig okay, im Krankenhaus zu arbeiten. Für mich wäre das ein absolutes Unding. Für mich ist es halt völlig okay, mich mit fremden Menschen zum Sex zu verabreden und dafür Geld zu nehmen. Und grundsätzlich wird mir dann immer der freie Entscheidungswillen und die eigene Entscheidungsfähigkeit abgesprochen oder angezweifelt.
Das ist ja auch ganz interessant, weil wenn du sagst, du kannst dir nicht vorstellen, im Krankenhaus zu arbeiten oder sonst was für einen 9-to-5-Job vielleicht, dann liegt es ja, nehme ich mal an, auch daran, dass du in deinem Job relativ frei bist, zeitlich und Aufträge anzunehmen oder Aufträge abzulehnen und ja auch nach deinen eigenen Regeln spielen kannst auf eine Art und Weise.
Das ist richtig. Ich würde das aber trotzdem gern ein bisschen differenzieren. Also für mich persönlich ist das tatsächlich so, dass ich mich in diesem Arbeitsbereich, in diesem Arbeitsfeld, ob ich jetzt als Escort unterwegs bin oder in der Sexualbegleitung oder im Bordell, ist es für mich die bestmögliche Art und Weise des Arbeitens, des Geldverdienens. Denn ich kann in dem Bereich für mich selber festlegen, wie lange ich wo arbeite, mit wem ich mich treffe, zu welchen Rahmenbedingungen, zu welchem Geld. Das ist ganz wichtig. Ich kann meinen eigenen Preis für mich festlegen. Es ist aber nicht so, dass das der große Anspruch an Sexarbeit ist. Also ich finde es schwierig, eine Debatte zu führen, dass Sexarbeit immer und in jedem Falle, wenn man das so nennen will, empowernd sein muss oder sollte. Diese Fragestellung richtet sich an kein anderes Berufsfeld. Warum muss das in der Sexarbeit so sein? Deswegen für mich fühlt sich das so an, weil ich für mich mein eigener Chef sein kann und das für mich selber festlegen kann. Aber das kann nicht der Anspruch sein, den man an Sexarbeit als Branche hat. Es muss auch in dieser Branche völlig legitim sein, dass man sagt, oh, mir macht der Job keinen Spaß. Aber ich muss halt Geld verdienen. Und deswegen mache ich das jetzt. Dann ist es meine Entscheidung. Und dann muss das auch akzeptiert werden. Und dann muss ich auch in dieser Branche, wie in allen anderen Branchen auch, dafür Sorge tragen, dass gute Arbeitsbedingungen da sind. Warum wird gerade der Branche Sexarbeit die Last aufgebürdet, ein über Jahrhunderte bestehendes Problem zu lösen? Natürlich bewege ich mich als Frau in einem von Männern dominierten System. Das ist Fakt. Ich für mich persönlich kann sagen, immerhin habe ich in der Sexarbeit die Chance, für die Art und Weise, wie ich da sexualisiert werde, die Rahmenbedingungen festzulegen und Geld zu bekommen. Das heißt aber nicht, dass wenn ich aus der Tür des Bordells rausgehe und zum Bäcker laufe, ich dort nicht genau denselben männlichen Machtstrukturen, ausgesetzt bin. Aber da bekomme ich kein Geld dafür und da kann ich die Rahmenbedingungen nicht festlegen.
Weil du vorhin von dem Stigma gesprochen hast, was irgendwie überall zu finden ist, sei es Elternabende, privates Umfeld, Behördengänge oder so, was du dir entweder erhoffst für die Zukunft oder auch inwieweit du deine politische Arbeit in dem Berufsverband quasi als Beitrag dazu siehst, nicht nur für bessere Arbeitsbedingungen und Rechte, sondern auch um die Stigmatisierung ein bisschen aufzulösen.
Wenn ich privat als Einzelperson damit beginne, mich auseinanderzusetzen und wenn man das weiter transportiert in die höhere Ebene der Politik, dann geht es natürlich nicht ohne Gesetzesänderung, denn meiner Meinung nach müsste Sexarbeit genauso gleichgestellt werden mit anderen freien Berufen. Warum wird denn in der Politik über dieses Thema gar nicht gesprochen? Oder wenn, dann nur negativ? Es wird immer unter den Teppich gekehrt, es wird immer zuletzt oder gar nicht angefasst. Und das spiegelt sich dann natürlich auch. So wie der persönliche und der politische Umgang mit dieser Branche gehandhabt wird, kann sich gerade gar nichts ändern, auch bei der Stigmatisierung. Und da sehe ich jetzt dann wiederum die Arbeit des Berufsverbandes, der da einfach aufgrund seiner größeren Schlagkraft, als es jetzt Einzelpersonen haben, viel mehr bewirken kann in öffentlichen Kampagnen, in Veranstaltungen, in Netzwerkarbeit. Das ist wirklich essentiell wichtig, dass wir sowohl gesetzliche als auch gesellschaftliche als auch persönliche Veränderungen im Umgang mit Sexualität und Sexarbeit haben.
Und das ist super wichtig und immer noch super unterrepräsentiert als Stimme. Obwohl man ja auch sagen muss, dass es natürlich, es gibt ja nicht die sexarbeitende Person. Natürlich hast du wahrscheinlich gewisse Grundvoraussetzungen, die dich überhaupt dazu ermächtigen, einen Zugang zu haben zu politischer Arbeit, zu bestimmten Diskursen, zu dem Gefühl überhaupt, das Recht zu haben, für dich zu sprechen. Und das finde ich auch immer noch, ja, irgendwie vertrackt, aber auch interessant, dass die Menschen, für die ihr sprecht oder die diesem Verband sich zugehörig fühlen, ja auch nur ein ganz kleiner Teil sind von Menschen, die per Definition tatsächlich in der Sexarbeit tätig sind.
Da
Wahrscheinlich.
sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist wirklich ein essentiell wichtiger Teil. Es gibt nicht die Sexarbeit und die sexarbeitende Person. Man kann keine allgemeingültigen Aussagen treffen. Und ich bin wirklich eine weiße, privilegierte Cis-Frau, die es sich leisten kann, dazu was zu sagen. Das ist der verschwindend kleine Teil der Sexarbeitsbranche. Ich möchte natürlich, dass der Mensch, der auf dem Straßenstrich arbeitet und der hier vielleicht nicht sein Geburtsland hat, der keinen geklärten Aufenthaltsstatus hat, der nicht weiß ist, für den Menschen und für den seine Lebenswelt kann ich nicht sprechen. Aber ich kann fordern, dass ihm zugehört wird. Ich würde gerne noch einen Wunsch äußern. Und zwar wünsche ich mir, dass jeder Einzelne bei sich selbst anfängt und mal schaut, wie er mit seiner eigenen Sexualität, wie er mit der Sexualität seiner Mitmenschen umgeht und vielleicht einfach mal ein Stück von den gewohnten Trittmustern abrutscht und sich mal fragt, was gibt es denn noch alles und was könnte ich mir denn vielleicht noch alles vorstellen? Denn wenn man bei sich privat selber anfängt, dann kann man schon sehen, dass man da vielleicht doch einen kleinen Schritt vorwärts kommt, auch in Richtung akzeptierender Haltung der Sex.